Ich habe immer Angst, so anzufangen zu reden, weil du schneidest ja die Folgen und ich weiß nie, ab wann du dann anfängst und dann habe ich immer Angst, dass, ja.
Dass ich sowas noch drin lasse?
Ja.
Also meistens cutte ich beim Hallo Menschen.
Hallo Menschen!
Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich da cutten soll.
Oh mein Gott, wenn das davor jetzt drin ist.
Alles, ne, wieder.
Heute ist eine ein bisschen chaotische Folge, glaube ich. Wir haben uns null abgesprochen, was jetzt in dieser Folge passiert. Wir fahren morgen in so einen kleinen Kurzurlaub und...
Ich hab letzte Folge gelogen.
Wieso?
Ich habe erzählt, dass wir die Folge aufnehmen würden direkt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag.
Ah, wenn wir wiederkommen?
Nee, wenn wir, nachdem wir die letzte aufgenommen haben.
Ja.
Und jetzt sind schon bestimmt 4 Tage vergangen, weil wir sind so dumm und faul.
Wir sind nicht faul, wir hatten keine Zeit dafür. Das
stimmt, wir hatten viel wenig Zeit. Auf jeden Fall haben wir jetzt... Wir haben Sonntag. Und eigentlich habe ich behauptet, wir würden die am Donnerstag aufnehmen.
War geplant, ja. Hat nicht ganz hingehauen.
Ja, wir haben trotzdem nichts erlebt, weil wir die ganzen Tage nur gearbeitet haben. Vor allem das Video, was heute kommt.
Heute kommt so ein gutes Video, Leute. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, wir haben eine Woche... Hallo, hier ist Vanessa und Florian übrigens.
Stimmt, muss man auch erwähnen. Ein paar Gespräche willkommen.
Wir haben eine Woche aus dem Airfryer gegessen und es waren so geile Rezepte dabei. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Ja. Und genau, womit möchtest du in diese Folge starten, Florian?
Keine Ahnung. Also ich habe auch noch irgendwelche News. Ich hoffe, die sind jetzt nicht veraltet.
Ich hätte auch eine Frage.
Mach einfach, die Frage ist immer am besten zum Anfang.
Okay, dann habe ich jetzt eine Frage an dich.
Gut, ja, hau raus.
Also, wenn du jetzt einfach so 10.000 Euro bekommen würdest und du dürftest die jetzt auch nicht irgendwie anlegen oder investieren oder so, weil du das ja sonst immer mit deinem Geld machst.
Ja, also ich bin da sehr, ja.
Du bist ein sehr guter Invest.
Ja, man kennt es von mir, ja.
Also du musst die sofort ausgeben.
Yu-Gi-Oh! Karten.
Wofür würdest du die ausgeben?
Man weiß ich nicht, 10.000 ist natürlich viel, also nicht für Yu-Gi-Oh! Karten.
Nicht? Hast du ja schon in deinem Leben.
Ich bin gerade wieder sehr into it, aber jetzt gerade, also 10k halt nicht.
Ja, du musst auch nicht alles für eine Sache ausgeben.
Ja, das dachte ich. Aber ich glaube, ich würde trotzdem alles für eine Sache ausgeben. Oder ich würde es ausgeben, sobald es möglich ist, sobald wir mehr Zeit haben für irgendein Umgestaltungsprojekt hier im Haus. So.
Ja.
Ja.
Das fühle ich.
Ich könnte gerade aber nicht genau sagen, was. Also deswegen.
Bei mir hat es sehr geschwankt zwischen auch irgendwie Renovierung oder halt einen richtig geilen Urlaub.
Oh, das wäre auch schön, das stimmt. Ich glaube, ich nehme dann doch das.
Ja, wenn du nur einfach so hier hast, so 10k, du musst die jetzt ausgeben.
Weißt du,
dann ist so ein Urlaub nochmal irgendwie noch geiler. Weil
vielleicht
so
auch 50-50, irgendeinen Raum für 5k umdesignen und dann für 5k noch einen geilen Urlaub. Das kriegt man ja auch easy hin.
Ja, voll. Für 10k kriegst du ja auch schon einen ganz schön langen Urlaub hin.
Ja.
Das Dümmste ist auch, wenn du Urlaub machst, auch wenn du nur so 2 Tage nach Hamburg oder so fährst, dir nicht so zu sagen, hier habe ich noch mal
Budget.
200 Euro oder 500 Euro, wenn du noch shoppen gehst, oder 1.000 Euro Budget. Und das wird hier ausgegeben für Essen, für Shoppen, für alles.
Vor allem bei so Städtetrips.
Ja, da brauchst du das
voll. Ja, weil wenn man so einen allgemeinen Urlaub macht, wenn man jetzt nur in Anführungsstrichen Halbpension oder Frühstück in einem Hotel hat, dann plant man ja eh schon, dass man relativ viel Geld für Essen ausgeben muss.
Aber das musst du auch wirklich einplanen, weil
sonst... man hat. Ja, aber ich meine, so bei so einem Relaxing-Urlaub, da muss man. Man muss ja essen.
Ja, das stimmt.
Aber bei so einem Städtetrip, da ist ja oft auch das Ziel, irgendwie shoppen zu gehen. Und wenn man dann nicht so ein Budget einplant, dann entweder gibt man viel zu viel aus.
Ja.
Oder man ist so richtig verzweifelt, weil man kein Geld ausgeben will.
Ich bin auch so der Mensch, wenn ich mir nicht Geld einplane, dann will ich nicht mal essen gehen oder so, weil ich dann so denke, oh mein Gott, was ist, wenn wir da viel zu viel Geld ausgeben oder
so. Ja, das ist uns bei unseren letzten Städtetrips war das auch öfter so.
Vor allem, wir hatten so einen Städtetrip vor ein paar Monaten, wo wir richtig gut Geld mit eingeplant haben und dafür gespart haben und so. Und dann einen Städtetrip danach haben wir das gar nicht gemacht, weil da irgendwie super spontan war. Da waren, als wir jetzt bei dem Musical waren, glaube ich.
Ja, voll.
Da waren wir so verloren. Wir hatten auf nichts Bock, weil wir so richtig waren, wollen wir hier Geld ausgeben? Ja, nein.
Aber bei dem will ich vor allem so, was Shopping angeht, nichts ausgeben.
Das stimmt.
Was Essen angeht, will ich immer Geld ausgeben. Also Essen finde ich einfach nicht geil. Aber wir sind auch richtig schlecht im Plan. Wir sind so völlig planlose Mäuse manchmal.
Und das Ding ist ja, im Leben ist Plan irgendwie das Wichtigste.
Leider schon.
Wenn du dein Leben ein bisschen planst oder deine Woche und deinen Tag, egal ob der produktiv ist oder so von der Definition her nicht produktiv, der fühlt sich trotzdem toll an. Wenn du planst, dass du an dem Tag nichts machst, dann ist das ein guter Tag. Und wenn du aber einfach so nichts machst, obwohl du das machen willst, dann ist ja auf einmal voll kacke.
Aber Plan hat auch eine brutale Schattenseite. Weil, und das beste Beispiel ist jetzt das letzte Video, was ich geschnitten habe. Wir hatten dieses Video, ich hatte schon zu 90, ich dachte, ich hätte es zu 90% durchgeschnitten.
Ja.
Und ich war so, ja, okay, wir hatten noch so etwa einen Tag dazwischen. Und ich war so, ja, guck mal, dass du nicht noch mehr als 2-3 Minuten reinschneidest, weil du hattest noch nicht den kompletten Rohschnitt fertig, aber ja, ich hatte schon
geschnitten. Ich muss das vielleicht nochmal kurz erklären. Ich mache immer den Rohschnitt von unseren Videos und Flo macht die komplette Bearbeitung danach.
Ja, so Musik, Sounds. Manchmal nehme ich auch noch einen kleinen Teil raus, aber im Prinzip mache ich immer dann das Verfeinern.
Und weil wir jetzt jeden Tag ein bisschen aufgenommen haben, hast du die ersten 4 Tage, 5 Tage schon aufgenommen, schon bearbeitet. Und ich habe dann noch die 2 letzten Tage hinten dran geschnitten.
Ja. Und jetzt kommt aber das, worauf ich hinaus will, weil es ging ja eigentlich ums Plan. Jetzt war es so, dass du bei deiner Mutter warst zum Nägel machen und dann hast du mir das Video gegeben und ich war so, ja, guck, dass es nicht mehr als 2-3 Minuten werden. Und dann waren es 8 Minuten. Ups. Und ich hatte geplant, an dem Tag, während du noch bei deiner Mutter bist, ich dachte so 2-3 Minuten, gut, das kriege ich in 2 Stunden ungefähr hin. Das Schneiden dauert manchmal so lange. Ich finde, das klingt so richtig dumm, dass dieser Schnitt, den ich mache, so lang dauert. Aber es ist halt so, ich krieg's nicht schneller hin.
Es kommt ja auch immer auf die Stelle an, wenn ich in einem Vlog viel rede, dann skippst du ja auch mal 5 Minuten und machst da einfach nur ein bisschen Musik drunter und ein paar Zooms,
das stimmt.
Aber in so einem Video, wo du dann auch immer wieder irgendwie was Lustiges noch reinschneiden willst, ein Meme, ein paar Soundeffekte oder so, dann dauern 3 Minuten auch noch.
Ja, es ist auch so ein bisschen so ein kreativer Prozess. Ich kann manchmal eine Viertelstunde dafür brauchen, einfach nur ein Meme rauszusuchen. Und manchmal dann mache ich das Witzigste innerhalb von 5 Minuten,
ja.
Weil ich genau im Kopf habe, wie ich es machen will. So ist ein nerviger Prozess manchmal.
Aber schon spaßig auch, oder?
Voll. Ich mache es auf jeden Fall viel, viel lieber als den anderen Job, den ich da
ja.
Aber worauf ich hinaus wollte, nochmal zum Plan. Dann habe ich nämlich geplant gehabt, okay, ich mache das so in 2 Stunden, sag ich mal. Und dann habe ich noch so 2 Stunden, um hier aufzuräumen, irgendwas anderes zu machen. Ich habe am Ende 4 Stunden gebraucht, weil ich 8 Minuten Videomaterial hatte, was ich noch schneiden musste. Da war ich sogar dann relativ schnell mit. Und konnte aber nichts von dem allen erledigen, was ich mir vorher vorgenommen habe. Und das ist dann so frustrierend, weil man hat sich sowas ausgemalt, wie weit man kommt, wie viel man schafft. Aber wenn man das nicht schafft, dann ist Plan so auch richtig deprimierend.
Aber das ist ja dann auch so blöd gewesen, weil du halt mit viel weniger Videomaterial gerechnet hast. Und man muss beim Plan dann so eine Balance finden zwischen sich nicht zu viel Aufgaben da zu machen, aber genau genug, dass du dir so denkst, wow, heute war ein guter Tag.
Das stimmt voll. Das ist auch wahrscheinlich der beste Tipp an jeden da draußen, der nicht so gut im Plan ist wie wir. So, nehmt euch dann lieber 3 Dinge vor, anstatt euch irgendwie 8 kleine vorzunehmen und die kriegt ihr aber alle nicht hin, weil man zu wenig Platz hat.
Nee, aber sich 3 große Dinge zu nehmen ist ja auch blöd. Also in meinem Kopf ist es immer sehr schwierig, mir eine Sache aufzuschreiben. Ich brauche die in so Unterkategorien, um mir klar zu machen, dass das gar nicht so eine große Aufgabe ist.
Ja, das stimmt.
Weil manchmal will ich Dinge nicht machen, zum Beispiel Steuern oder so. Denke ich mir, jeden Monat muss ich meine Steuern abgeben. Ich muss so Belege sortieren und die da bei meiner Steuerberaterin einreichen. Und jeden Monat denke ich mir so, ach nö. Und dann setze ich mich da dran. Das dauert, weiß ich nicht, 1/4 Stunde vielleicht, eine Stunde. Und ich habe eigentlich voll Spaß dabei. Ich mag das. Immer wenn ich da dran bin, denke ich so, ich weiß nicht, irgendwie ist das so eine coole Aufgabe, weil ich weiß, wo alles ist. Ich muss das nur da
abarbeiten.
Genau, ich arbeite das so ab. Ich gehe mein Konto durch.
Das ist so.
Suche mir die Belege raus und fertig. Und das macht, am Ende fühlt man sich so, man hat das halt endlich geschafft.
Ich glaube, das ist so ein großes Gegengewicht zu dem, was wir sonst so machen.
Deswegen, ja, weil sonst muss ich immer so Kopfarbeit, ich muss mir kreativ,
ausdenken,
genau, dann, Kreativität, ja, und so. Und da ist so richtig, hier ist eine Aufgabe und die hat eine ganz klare...
So einen roten Faden.
Genau.
Ja. Aber ich finde, darauf wollte ich auch, nachdem du dann meintest, ja, man sollte nicht zu groß planen, weil ich finde, ich habe an dem Tag nicht zu groß geplant. Und deswegen ist das auch, ja, so ein gutes Beispiel. Bei uns kommt es auch so oft vor, dass was Außerplanmäßiges passiert.
Voll.
Zum Beispiel, ich plane dann, dass es 2-3 Minuten sind, dann sind es aber 8 Minuten, dann komme ich mit dem Rest nicht klar.
Ich habe vor allem schon so viel rausgeschnitten aus diesem Video.
Ja, ja, ich weiß ja, wie viel.
Ich wusste vorher so, oh, Flo wollte nur so höchstens 3, vielleicht 4 Minuten. Und ich gucke so, boah, ich bin schon bei 6 Minuten und ich habe hier noch 20 Minuten Videomaterial.
Ich muss aber auch sagen, ich wäre mit dem Video insgesamt auch besser fertig geworden. Das ist auch so ein Ding, ne? An manchen Tagen ist man auch einfach unkreativ oder...
Ja.
Also unmotiviert kennt jeder, der irgendwo arbeitet. Also jeder, der... eine Arbeit hat. Aber an dem Tag ist so zusammengekommen, dass ich keine Motivation hatte und dann auch noch keine Kreativität. Yeah. Und ich saß so vor diesem Video, vor den ersten Video.
Vor allem hattest du dieses Mal einen Tag mehr als sonst meistens.
Ja, ja. Und dann hatte ich so eine, yeah, Phase. Wirklich. Ich habe den letzten Teil am Samstag geschnitten und am Freitag saß ich, glaube ich, 9-10 Stunden so ungefähr an dem Video.
Mm.
Und ich war die ganze Zeit so, kacke, ey, mir fällt nichts ein, ich finde alles unlustig, außerdem habe ich keinen Bock. Das war so richtig, ich hatte keinen guten Tag einfach.
Ja.
Und dann muss ich aber fertig werden. Ja, war irgendwie,
ja,
ist kacke gelaufen.
Das Video ist voll gut geworden und auch als du meintest, du bist nicht zufrieden, Flo zeigt mir zwischendurch immer so ein paar Dinge. Es war alles lustig und toll. Ich mag das Video sehr gern.
Dankeschön.
Ich habe es gerade fertig hochgeladen.
Ihr könnt mir ja auch einen schönen Kommentar lassen. Dann fühle ich mich besser. Nein.
Wo waren wir überhaupt? Bei der Frage mit dem Geld.
Ja, was? Du würdest ja Geld für Urlaub.
Ich stand voll zwischen Urlaub oder renovieren.
Mhm.
Oder halt, wir brauchen so ein paar neue Möbel. Ich würde auch gerne hier und da mal...
Garten.
Oh mein Gott, Garten müssen wir so voll machen. So Boden oder Wände. Ich auch gern mal, ja, irgendwann ein bisschen ändern.
100.000 wären eigentlich ganz gut. Also falls jemand ein bisschen Geld übrig hat.
Wollt ihr in unser
Haus
investieren? Nee, aber andererseits Urlaub auch immer.
Mhm.
Das ist dann so, will ich eine schöne Erinnerung oder den Ort, an dem ich am liebsten Zeit verbringe, mir ein bisschen, ja, schöner machen.
Das ist auch richtig, das ist
wirklich
nervig.
Das ist die Umfrage dieser Folge.
Ja.
So, dann machen wir als Option Urlaub oder, ja, weiß ich nicht, was Materielles, ja, oder so.
Ja, würdet ihr, ja, ich finde, bei einer Renovierung von was Materiellem sprechen, ist irgendwie ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt.
Weil
wir kaufen uns ja jetzt nicht einen Fernseher und eine Playstation oder Yu-Gi-Oh! Karten.
Selbst ein Fernseher wäre ja irgendwas, was so auf Dauer unser Leben ein bisschen verbessert. Es ist so ein bisschen.
Also, ich habe jetzt gerade nicht den Wunsch nach einem Fernseher.
Nein, aber wir hatten uns, glaube ich, vor 2 Jahren, 3 Jahren,
ja,
einen neuen Fernseher geholt. Und
das war schon,
weil wir hatten meinen alten übernommen, den ich hatte, als ich 14 war, und den hatten wir bestimmt schon 10, 12 Jahre.
Ja.
Und der war halt eigentlich schon ein bisschen sehr alt. Wobei ein Fernseher schon noch eher, also das Ding ist, wenn man renoviert, zwar ist das was Materielles, aber irgendwie verbessert es dein Umfeld.
Ja, so wie ich gerade meinte, so in den Ort zu investieren, in den ich halt die meiste Zeit verbringe und,
ja,
auch mich gut wohlfühlen möchte. So.
Müssen wir nochmal überlegen. Also irgendwie, würdet ihr lieber eine schöne Erinnerung investieren gerade oder würdet ihr gerade lieber in einen besseren Lebensumstand oder so? Ja, schwer zu beschreiben.
Boah, ich kann mich gerade wirklich nicht entscheiden, weil ich hab richtig Bock zu verreisen, aber auch wirklich genau gleich viel Bock, hier mal was zu ändern, wieder ein bisschen.
Aber verreisen stresst mich immer ein bisschen. Ich mag es auch, zu Hause zu sein.
Same.
Aber verreisen stresst mich vor allem deswegen, weil wir einen Hund haben. Soll jetzt nicht heißen, dass Kai irgendwie ein Klotz am Bein ist, aber das sind immer noch extra Schritte, wenn man einen Hund hat,
aber
den irgendwo abzugeben.
Wir haben
so
eine gute Stelle zum Abgeben.
Nee, auf jeden Fall.
Deine Mama.
Ja.
Das ist für mich komplett
außerhalb.
Ja.
Ich weiß
also
nicht,
da denke ich
denk da mal ein bisschen mehr dran, weil ich weiß, dass meine Mutter es ein bisschen belastet.
Aber das belastet deine Mama nicht.
Ja, auch bei aller Liebe. Meine Mutter kann sich dann manchmal ein bisschen anstellen, weil sie auch vergisst, wie gut Kaya im Verhältnis zu anderen Gasthunden
zu den anderen Hunden ist, die sie manchmal ja. Also sie sagt ja auch immer wieder, wenn sie Kaya hat, dass es für sie kein Unterschied, sie hat übrigens selbst 3 Hunde,
ja.
Und dass es für sie mit Kaya gar keinen Unterschied macht, ob sie da ist oder nicht. Und am Ende ist sie dann auch immer so ein bisschen traurig, dass wir sie wieder wegnehmen. Ja, ja. So.
Also eigentlich ist es völlig egal, nur irgendwie denke ich trotzdem immer so, dass es eine leichte Belastung ist.
Also mich stresst an Reisen immer das
Flug,
das Reisen.
Bahn.
Ich habe ein bisschen Flugangst, es ist mittlerweile aber schon besser. Ich mag Flughäfen voll gerne.
Ich auch.
So aufgefallen in letzter Zeit, deswegen, das ist so ein kleiner Plus dafür. Und weil wir jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger geflogen, also so einmal im Jahr halt, geflogen sind, habe ich nicht mehr so eine krasse Flugangst. Und Fliegen ist mir auch ein bisschen angenehmer geworden, dadurch, dass wir uns immer einen Film mitnehmen oder so.
Ja. Wenn man sich da gut ablenkt, dann ist
aber mich stressen auch so Situationen, wo parken wir?
Gate finden.
Gate und auch das Hotel. Nee, so Hotels sind immer okay. Jetzt stresst es mich so ein bisschen, wenn wir morgen in die Niederlande fahren. Da müssen wir irgendwo einen Schlüssel abholen für dieses Häuschen. Das stimmt. Das machst du?
Ja, genau. Aber wenn die dann deinen Ausweis wollen oder so?
Aber ich muss diese Zettel ausdrucken und die brauchen wir da.
Ja, okay.
Kannst du auch meinen Ausweis mitnehmen? Irgendwer muss ja bei Kaya bleiben.
Ich mach das schon für dich.
Da müssen wir auch irgendwo parken.
Ja, ja, das ist natürlich auch stressig am Reisen. Aber ich finde die Vorplanung, ich hasse Planen. Er merkt es gerade, ich hasse Planen einfach. Ich finde die Planung von dem, was man so vorher wie mit Kaya hat, finde ich immer viel stressiger irgendwie. Und wenn man dann in dem Moment ist, denke ich mir so, ja, als ob man am Flughafen sein Geld verpasst.
Ja,
Das Stressigste am Flughafen, an Flugreisen, ist das zum Flughafen fahren.
Das stimmt. Und da dann irgendwie zu parken, wir haben die letzten Male immer so einen Parkservice gehabt, wo die unser Auto dann da abholen.
Boah, ja,
das war cool. Eigentlich immer entspannt, aber ich habe jedes Mal wieder Angst davor,
ja,
dass man das irgendwie nicht hinkriegt und so, vor allem, wenn man so nachts fliegt.
Man kann das ja auch auf seriösen Webseiten buchen, aber ich denke mir jedes Mal auch wieder, wer kommt da jetzt und holt mein Auto?
Ja.
Ja, naja. Ja, ihr werdet eine Umfrage unten haben, wenn uns mal bessere Begrifflichkeiten einfallen.
Ja, das war meine Frage.
Frage. Guck mal, haben wir direkt wieder 20 Minuten gefühlt mit. Soll ich jetzt meinen Informatik direkt machen?
Du hast ein Informatik vorbereitet. Informatik. Wow.
Ich bin irgendwie, ich finde das sehr lustig mit dem Informatik. Aber ist das gut so als Wort? Ist es ein Inflomatik oder ist es ein Inflomatik-Fakt?
Es ist eigentlich ein Inflomatik-Fakt. Fact.
Ja, irgendwie ein bisschen, oder? Ja, Inflomatik-Fakt.
Das ist der Inflomatik-Fakt.
Naja.
Ja, egal.
Heute gibt's mal was anderes. Heute gibt's kein Fact über einen Begriff, der irgendwie geprägt wurde, bla bla. Entschuldigung.
Ich mag die Facts über Begriffe.
Es wird auch nicht mathematisch oder sehr, sehr technisch irgendwie.
Mhm.
Es wird heute um eine Person gehen.
Ah, okay.
Und es wird sogar, was man bei der Informatik vielleicht gar nicht glauben sollte, es wird um eine Frau gehen heute.
Was?
Also, nur damit ihr das versteht. In den Vorlesungen sitzen halt 99% Männer, deswegen ist es so ein Running Gag, dass es in der Informatik keine Frauen gibt, wobei das natürlich einfach nur ein sexistisches Gerücht ist.
Ich habe ja auch mal Medientechnologie studiert für so ein Semester. Da war auch vielleicht 15% Frauen, was ich nicht gedacht hätte.
Ja, also vor allem, weil so der Studiengang basiert ja mehr auf Medien, also so.
Ja,
wirklich.
Aber dieses Technologie-Ding hat irgendwie, glaube ich, die uns abgeschreckt oder so, weiß ich nicht.
Ja, also darüber kann man eine Grundsatzdebatte führen, woran es liegt, dass Frauen...
Falls uns hier jemand zuhört, der oder die das studiert oder auch studiert hat, schreibt mir mal, wie ist es so? Ich habe nach einem Semester abgebrochen, aber es sah richtig cool aus eigentlich.
Willst du wissen, ob du daran Spaß gehabt hättest?
Ja, hätte ich, glaube ich, schon, aber Mathe war schon schwer.
Kannst du nochmal anfangen? Durchgefallen. Ah, okay. Ja, Mathe ist wirklich... Ich kenne dir das beibringen.
Danke.
Mathe habe ich geschafft mittlerweile. Auf jeden Fall. Es geht um Ada Lovelace. Wahrscheinlich hast du den Namen noch nie gehört.
Nein.
Ich denke, dir wird auch nicht so vielen bekannt sein, obwohl es tatsächlich eine sehr bedeutende Frau für dieses Feld war, der Wissenschaft. Denn sie war die erste Programmiererin der Geschichte.
Also und wann war
der auch der erste Mensch, der programmiert hat. Jetzt nicht nur die erste weibliche Programmiererin.
Ach so, ich dachte gerade, es wäre die erste weibliche Programmiererin.
Nein, nein, sie war die erste Person, die programmiert hat, quasi.
Krass.
Es wird gleich, da wird es ein bisschen technischer, aber ich werde euch das schon gut erklären können, denke ich. Aber zunächst werde ich mal ein bisschen auf ihre Lebensgeschichte eingehen. Und danach komme ich dazu, was sie so für die Informatik getan hat. Also ich habe diesen, ich dachte so, das wird so eine Mischung aus beiden. Aber ich habe diesen Artikel gelesen, auf Wikipedia hauptsächlich natürlich. und ich fand es sehr spannend, was sie für eine Lebensgeschichte hinter sich hat.
Okay.
Also Ada Lovelace, die wurde 1815 als Tochter einer adligen Familie geboren. Also das war noch ganz lange, bevor der moderne Computer überhaupt entwickelt wurde.
Wann wurde der entwickelt?
Der wurde so ungefähr in den 50er Jahren, in den 1950er Jahren. Also fast über 100 Jahre vorher. Ihre Mutter und ihr Vater kamen aus adligen Verhältnissen. Und die waren auch schon krass, weil der Vater war einer der bedeutendsten Dichter in England.
Oh.
Ja, das fand ich auch heftig. Und ihre Mutter war halt eine Adlige, aber auch sehr gebildet wohl. Aber wie es bei Frauen im 18. Jahrhundert leider also war, jetzt nicht
die
jemand.
Die hatten nicht so die Möglichkeit.
Ja, sie hatte nicht die Möglichkeit. Ja. Selbst wenn sie bedeutende Gedichte geschrieben hätte, wäre sie wahrscheinlich nicht als die bedeutendste Dichterin. Ja. Klar. Allerdings, so toll wie ihr Daddy so war als Dichter, war er wohl auch ein ziemliches Arschloch. Denn
welcher Mann war das wahrscheinlich nicht in den...
Ja, welcher Mann ist das nicht?
Ach so, ja, stimmt.
Erstmal hatte er nämlich...
Der Männerhass-Podcast.
Nee, auf jeden Fall hatte ihr Vater sehr hohe Spielschulden angehäuft, weil er war so ein Lebemann, also so, er war Dichter, ne? Er
ja.
war wie die Sänger von heutzutage und alles. Hat Spielschulden angehäuft und außerdem hatte er noch zwei Kinder mit anderen Frauen.
Schön.
Also schön mit Affären noch rumgemacht. Das führte dann zu der Trennung. Also die Mutter hat die Trennung im Jahr 1816 gewollt.
Die durfte sich von ihrem Mann trennen?
Ja, tatsächlich. Wie das zu der Zeit möglich war, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch einvernehmlich, weil der Mann sich dachte, lol.
Er hat ja nur zwei andere so oder fünf.
I can do whatever I want. So war es nämlich auch. Also erstmal kurz nochmal festhalten. Mit einem Jahr, als Ada ungefähr ein Jahr war, hat sich die Mutter von dem Vater getrennt. Und wie gesagt, so war es auch. Der Vater hat getan, was immer er wollte. Er schrieb ungefähr ein Gedicht über die Zeit, wo die Trennung stattfand.
Mhm.
Das war auch so das Einzige, was er seiner Tochter hinterlassen hat. Weil danach hat er England verlassen.
Ah.
Und ungefähr 8 Jahre später ist er gestorben.
Oh.
Also die hatten, er und seine Tochter Ada hatten nie wieder Kontakt mit ihm. Mich hat die Geschichte auch, wir haben letztens den Film Poor Things geguckt.
Ja.
Die hat mich remotely sehr an Poor Things erinnert. So eine
Guckt Poor Things übrigens nicht.
Ja, es ist ein verwirrender Film. Das Setting ist auch, es ist ein alternatives Universum, aber ungefähr so in der Zeit vom 18. und 19. Jahrhundert.
Eigentlich mögen wir auch solche Filme. Der war auch von A24, oder?
Ich glaube, ja.
Aber der war wirklich nicht so, nee.
Strange Experience. Also, ihr müsst schon auf sehr Strange Experiences stehen. Aber eigentlich war der Plot auch nicht so gut. Also
ja.
Ich mach mal weiter. Auf jeden Fall Ada und ihre Mutter, die sind dann zu der Großmutter gezogen und da ist Ada dann ein bisschen wohlbehaltener aufgewachsen, sag ich mal. Es war aber allerdings so, dass die Mutter gerne wollte, dass Ada gebildet wird. Also Schulbildung erhält und sowas. Aber das war für Frauen im 18. Jahrhundert natürlich kein Ding eigentlich.
Ja.
Nichtsdestotrotz hat sich die Mutter sehr viel eingesetzt und Ada Hausunterricht gegeben, weil sie ja selber gebildet war. Also selber schon Bildung beigebracht. Und außerdem hatte sie noch irgendwie durch ihre Kontakte, sie war halt adelig, hatte sie wohl noch so zwei, drei Leute, die Ada dabei helfen konnten, gerade auch in naturwissenschaftlichen Fächern Dinge zu lernen. Ja, das war so die frühe Kindheit, sag ich mal, und dann bis Ada so Teenager wurde.
Schreibst du dir eigentlich immer Stichpunkte auf oder auch mal ganze Sätze? Weil immer, wenn ich mir so ein Skript für ein Video schreibe, dann schreibe ich oft in ganzen Sätzen einfach.
Also hier sind auch ganze Sätze bei, aber 90% sind Stichpunkte.
Weil ich habe voll oft Angst, dass wenn ich mir vorher die Ideen oder so dazu mache und das später dann im Video vortrage, dass ich es dann in dem Moment nicht nochmal so rüberbringen kann, wie als ich die Idee dann so hatte.
Ja, das kann ich verstehen. Also, weil das ist ein bisschen wie wenn ich so Songtexte schreibe, da habe ich dann auch manchmal eine Idee im Kopf, aber wenn ich die nicht genau dann aufschreibe, dann weiß ich hinterher nicht mehr, was der Reim war oder so.
Ja.
Das ist so ein bisschen nervig. Ja, hier hatte ich auch schon, also das Ding ist, beim Podcast will man ja nicht so gerade runterreden.
Ja, voll.
Und ich hatte hier schon Sätze im Kopf und jetzt habe ich das aber 4 Tage nicht gelesen und jetzt sind so gefühlt alle Gedanken irgendwie ein bisschen hin und her. So, auf jeden Fall, ey, das Kindheit war dann geprägt von der Mutter, die da ihr das alles beibringen konnte und auch ein paar Freunde hatte, die ihr das beibringen konnte, sag ich mal. Und dann wurde Ada so langsam erwachsen, was aber erstmal überhaupt gegen das Frauenbild auch wieder damals verstoßen hat, ist, dass sie natürlich studieren wollte.
Ja.
Das war so eine Frau, die studiert, aber sie hat dann bei den habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber der Typ hieß Charles Babbage. Nee, der war Engländer. Charles Babbage, da hat sie dann ihr Studium aber ablegen können, vor allem in der Mathematik. Und was dieser Charles Babbage und sie zu tun hat, das war was ganz Besonderes. Da kommt dann später ihr Informatikwerk sozusagen.
War es dann aber in der Zeit, also es war nicht verboten für Frauen, so an Bildung zu kommen und zu studieren und so?
Nee, es war verpönt halt, so mäßig. Also, Frauen sollten gebildet sein, aber sie sollten nicht
offiziell etwas dafür tun.
Also, es war okay, wenn eine Frau gebildet ist, aber es war so ein bisschen, wenn die das selber unbedingt wollte, geht sie gegen ein gewisses natürliches Bild von einer Frau.
Ah, okay.
Weil eine Frau ist halt zum Kinderkriegen da, Kinder ja. großziehen.
Kochen.
Aber, genau, kochen. Also laut dieser Zeit, ne?
Ja.
Aber wenn jemand, eine Frau, speziell akademische Grade verfolgt hat, das war so, warum? Das Kinder kriegen so.
Aber wenn sie da jetzt so saß und da so ein Professor ihr was vorträgt, also der hat die jetzt nicht rausgeschmissen oder so?
Ja, kommt drauf an. Das ist ein bisschen so, wenn du an einen guten Professor kommst, der nimmt das an, der sagt so, ja, ich bring dir das gerne bei. Die meisten Intellektuellen der Zeit werden das wahrscheinlich auch gemacht haben, auch für Frauen. Aber es wird wahrscheinlich auch viele gegeben haben, die gesagt haben, eine Frau will bei mir
lernen. Ja, man kennt es ja auch von Lehrern und Professoren so. Da gibt's coole Menschen und dann gibt's manche, wo man sich so denkt, du sollst diesen Kindern jetzt was beibringen?
Ja, wir hatten das ja auch vor ein paar Folgen in meinem Wirtschaftsskript so. So. Nach ihrem Studium und der ganzen Zeit, die sie so mit, sag ich mal, Lernen und sich beschäftigen mit den Naturwissenschaften, die sie interessiert haben, nachdem die vorbei war, heiratete sie dann einen Mann. Das war auch ebenfalls ein Adliger, so macht man natürlich untereinander. Und man sollte jetzt denken, dieser Mann war möglicherweise ein Riesenarsch, ne, wie zu dieser Zeit. Aber dieser Mann war ein bisschen ein Ehrenmann, ne.
So wie du halt.
Ja, ein bisschen wie ich, ne. Ein bisschen krasser
als der. Not all men einfach.
Weil zu der Zeit war es tatsächlich auch, da kommen wir wieder dazu zurück, dass Frauen nicht lernen sollten, auch, sie sollten zwar gebildet sein, aber nicht lernen, weil Frauen durften nicht in Bibliotheken gehen.
Ja.
Ja, genau. Und,
wahrscheinlich. Weil die Männer dann vom Lernen ablenken.
Ja, mit euren Reizen.
Mit den Reizen.
Also wirklich, das geht gar nicht.
Wenn der Rock ein bisschen über die Knie ging.
Raus, Weib!
Ja.
Raus! Nein. Auf jeden Fall war ihr Ehemann ebenfalls ein einigermaßen gebildeter Aristokrat. Und ihr zuliebe hat er sich in so einen Verband einschreiben lassen. Irgendwie the Royal Union oder so hieß der. Dass er in gewisse Bibliotheken darf, so also ein bisschen strange zu erzählen, aber dass er dann wissenschaftliche Beiträge abschreiben darf. Und diese hat er dann seiner Frau nach Hause mitgebracht und die konnte dann wieder weiterlernen und so.
Süß.
Das ist,
was ein Ehrenmann.
Also das ist ziemlich ehrenmannmäßig irgendwo. Allerdings hat er seine Frau auch dazu gebracht, 3 Kinder zu kriegen. was nicht unbedingt in Adas Sinn stand, weil sie ja in der Naturwissenschaft und mit ihrem Studium beschäftigt war. Ja. Die hatten auf jeden Fall 3 Kinder. Kleiner Side-Fact. Eines dieser Kinder, Adas Eltern waren ja schon krass, aber Adas Tochter sollte auch krass werden, weil eines dieser Kinder hat später mal eine richtig krasse Pferdezucht gemacht.
Das ist also...
Also das ist so ein richtig random Side-Fact.
Ja, ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie eine Pferdezucht richtig krass sein soll.
Ja, ja, warte, es war so. Also sie hat so speziell arabische Pferde gezüchtet. Und irgendwann im 19. Jahrhundert ging jedes zweite dieser arabischen Pferde auf ihre Pferdezucht zurück. Oh, also von allen Pferden auf der Welt.
Das ist schon krass.
Also jedes zweite so aus ihrer Zucht. So, und da gab es ja bestimmt noch 1000 andere Züchter, aber sie hat so krasse Pferde wohl gezüchtet. Naja, auf jeden Fall waren diese 3 Kinder allerdings auch der Downfall von Ada.
Oh.
Weil zusammen mit einer scheiß Ehe scheinbar, das wurde nicht näher
also
erläutert.
Also war er doch nicht so ein Ehemann.
Er war wohl doch nicht so ein Ehemann. Aber sowohl die 3 Kinder, wo sie sich um die Erziehung und als Frau in der damaligen Zeit wahrscheinlich auch um alles andere kümmern musste, als auch ihr Ehemann haben sie dazu bewegt, dass Ada angefangen hat, Pferdewetten zu machen. Sie hatte
bei ihrer Tochter?
Ja, das wird passen, ne? Nein, sie hatte Affären und hat Pferdewetten gemacht. Also sie hat so ein bisschen den Weg ihres Vaters dann zurückverfolgt.
Ja, mit der Spielsucht.
Ja, mit der Spielsucht. Es ging sogar so weit, dass sie war ja sehr mathematisch gebildet, dass sie sich eingebildet hat, sie könnte eine 100%ige Formel schreiben dazu, wie man bei Wetten Erfolg hat.
Und hat sie es geschafft?
Nein, sie hat es nicht geschafft. Sie ist dann im Alter von 36 Jahren gestorben, weil sie neben ihrer Affäre und ihren Pferdewetten auch noch eine Opium- und Brandysucht entwickelt hat.
Ja.
Und hatte dann einen Herzfehler. Danke an ihren Vater an dieser Stelle, würde ich mal sagen.
Und was ist jetzt der Informatik-Fact?
Dazu kommen wir jetzt. Ich wollte einmal irgendwie doch nicht ganz so gut strukturiert. Das muss ich mir für Zukunft merken.
Nee, also es war ja jetzt lustig, dass du das alles erzählt hast, aber irgendwie...
Ja, also mir ging es ein bisschen darum, nachdem ich das gelesen habe, ich wollte schon auch ihr ganzes Leben einmal beleuchten. Aber ich will, dass das, was sie geschafft hat, tatsächlich, dass das ein bisschen für danach steht. Wir gehen nämlich zurück in das Jahr 1833. Wir erinnern uns, Ada wurde 1815 geboren, da wäre sie 18 Jahre alt.
Das wusste ich natürlich sofort, weil ich bin richtig gut in Mathe.
Ja, ihr habt euch auch alle gemerkt, wann sie geboren wurde, ne? Von Anfang.
Ja, ich hatte 1805 im Kopf.
Ja, krass. Wir machen hier am Ende noch eine Abfrage übrigens nach der Folge.
Genau.
Richtiger Lehrermodus. Da hatte sie schon mit 18 Jahren zusammen mit Charles Babbage, dem eben angesprochen, du findest den Namen sehr lustig, ne?
Babarsch.
Babarsch. Hatte sie zusammen an der sogenannten Analytical Engine gearbeitet.
Stimmt, du hast ja vorhin gesagt, da ist ja noch was mit diesem Onkel.
Ja, mit dem Onkel Babarsch.
Ja.
Das war halt sozusagen ihr Haupttutor, was ihr Studium...
Warte, was hat er gemacht? Ich habe gerade nicht zugehört, weil ich das jetzt gerade lustig
fand. Die haben zusammen an der Analytical Engine gearbeitet.
Okay.
Was das genau ist, erzähle ich gleich nochmal. Wie gesagt, das war so ihr Haupttutor, Hauptprofessor, sage ich mal, für Informatik und Mathematik.
Mhm.
Informatik war zu dem Zeitpunkt übrigens noch gar nicht so ein richtiger Begriff. Aber, und deswegen ist es ein Informatik-Fact, diese Analytical Engine, das war zuerst vom Charles Babbage.
War Informatik damals schon ein Begriff?
Ich glaube schon.
Ja, gut.
Diese Analytical Engine war als der erste mathematische Rechner für allgemeine Anwendungen entwickelt worden. Also wie unsere heutigen Taschenrechner, müsst ihr euch das vorstellen.
Ah.
Das war so geplant, dass der Brüche rechnen kann, dass er alle möglichen Sachen ausrechnen kann. Aber, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, der Mann war nämlich noch nicht geboren, Alan Turing. Das war die erste Turing-mächtige Maschine. Was das konkret heißt, ist sehr schwer zu erklären, aber für euch alle und dich.
Und deswegen lassen wir das
hier. Genau. Ich könnte es selber nicht mal erklären, also obwohl ich das mal gelernt habe, das ist wirklich so ein richtig spezielles Ding. Aber um es zu vereinfachen, weil genau das ist es auch, es ist quasi der erste Computer gewesen.
Ja.
Das wusste man aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Weil es war halt nicht mal geplant, dass es irgendwas Krasses kann. So, also
aus unserer heutigen Sicht. Für damals wäre es krass gewesen, hätten wir den ersten Taschenrechner zu dem Zeitpunkt gehabt. Dieser wurde nämlich leider nicht entwickelt.
Wo wir dann jetzt wären?
Ja, ist wirklich, wir wären 100 Jahre früher einfach krass gewesen.
Krass.
weil es da zu der Zeit noch nicht die nötige Feinmechanik gab. Also da um die Maschine kosteneffizient zu erstellen, war die Technik halt noch nicht weit genug. Man hätte viel zu groß, ich habe ja vor ein paar Folgen mal erzählt, dass es die Computer früher Lagerhallen groß waren gefühlt. Ja. Man hätte dafür wahrscheinlich ein Fußballstadion gebraucht, um diese Maschine zu bauen, ja. Aber das Krasse an der Sache, und hier kommt Ada wieder ins Spiel, Ada hat noch bevor die Maschine überhaupt zustande kam, also bevor sie sich da ransetzen konnte und arbeiten konnte, so viel mehr Potenzial darin erkannt, weil sie gesehen hat, dass man damit Programme schreiben kann. Also sie hat es natürlich nicht so genannt. Sie hat nicht gesagt, guck mal, Charles, ich habe hier ein Programm geschrieben für deine Maschine. Aber irgendwie hat sie anhand der technischen Ideen gemerkt, dass man da Algorithmen schreiben kann.
Sie hat in die Zukunft geguckt.
Ja, ja, also es ist wirklich heftig, weil das war quasi, Charles hat gesagt, ja, lass mal so einen Rechner machen, wo wir 1 plus 3 rechnen können.
Ja.
Und sie hat gesehen, ey, wenn wir das so machen, dann können wir damit die Bernoulli-Formel darauf angewendet. Das ist eine rekursive Formel, womit man Zahlen berechnen kann.
Klar.
Ich erkläre jetzt ganz fix, was das ist.
Erklär das mal kurz für die Zuhörer.
Genau, Vanessa. Die Bernoulli-Formel startet bei 1. Und die nächste Zahl ist wieder eine 1, weil man quasi 1 plus 0 rechnet. Und dann rechnet man 1 plus 1, damit hat man 2. Dann rechnet man 1 plus 2, damit hat man 3. Also man rechnet immer die letzten 2 Zahlen zusammen.
Also dann kommt 2 plus 3?
2 plus 3, okay. Das ist 5. Und sie hat erkannt, dass man mit dieser Analytical Engine kann man die fortlaufende Zählweise kann man programmieren. Und das hat sie quasi in einem Kommentar zu dieser Analytical Engine, an der sie ja mitgearbeitet hat, hat sie das geschrieben. Und damit hat sie das erste Programm, weil Programme sind ja im Prinzip alles Algorithmen, hat sie das erste Programm der Welt geschrieben, wie man das in dieser Analytical Engine machen könnte.
Wow.
Ja. Und hat dich das richtig aus den Socken gehauen?
Das hat mich aus den Socken gehauen.
Richtiger deutscher Spruch
noch. Beeindruckt. Da steckst du nicht drin.
Das steckst du nicht drin, nee, wie man so eine Analytical Engine benutzen kann.
Das erklärst du uns dann noch nächste Woche.
Nächste Woche erzähle ich, was Turing-mächtig bedeutet.
Oh, okay.
Nein, mach ich nicht, nein. Vielleicht, wenn ich irgendeinen einfachen Weg finde, das zu erklären.
Nein, lieber nicht. Also wenn es schon so kompliziert ist, dann...
Ja. Was hast du denn noch?
Ich habe noch eine Nachricht von einer Followerin, über die wir reden können.
Ach krass, dann lass das
mal. Sie hat eine Frage. Soll ich sie einfach mal vorlesen?
Hau raus.
Okay, Moment, ich muss mich hier kurz ein bisschen richten. Irgendwie, ich mag es hier im Bett zu sitzen, aber ich finde...
Irgendwann wird es unbequem.
Ja, man sackt so ein bisschen ein und dann sieht man auch richtig komisch in den Aufnahmen aus.
Ja, das passiert.
Aber sitzen klappt ja auch nicht so gut.
Ja, das stimmt.
Also, mein Freund und ich sind jetzt seit 6 Monaten zusammen und hätten jetzt zufälligerweise die Möglichkeit, zusammenzuziehen. Wir sind beide 22 und studieren in derselben Stadt. Jetzt die Frage, glaubt ihr, das ist zu früh?
Nö.
Nö. Ja, finde ich auch nicht.
Also... Es kommt immer drauf an, das ist ja jetzt sehr pauschal gefragt und wir haben ja nur so Side-Facts, Eckdaten.
Ja, das ist alles sehr grob, aber im Prinzip, man kann schon ein bisschen mitarbeiten.
Also ja, unsere Hauptinformationen sind ja Alter und wie lange ihr zusammen seid. Und alleine anhand dessen würde ich das nicht sagen.
Nee.
Also, wenn ihr euch confident fühlt, wären wir damals auch zum Beispiel zusammengezogen zu dem Zeitpunkt.
Also ich würde auch sagen, es ist nicht zu früh. Das so auf keinen Fall, auch wenn ihr erst 6 Monate zusammen seid.
Ja.
Ich würde, glaube ich, nur in der Situation davon abraten, wenn ihr so gerade aus der Schule kommt, also ihr seid so 18 und, ach so, und ja, erst ein paar Monate zusammen, dann würde ich vielleicht nicht sofort zusammenziehen nach der Schule so.
Ja, das stimmt.
Oder wenn ihr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben habt.
Ja, das ist das Ding, was mir hier vor allem fehlt, weil also wir können ja nicht komplett in eure Köpfe schauen, wir haben generell eigentlich gar keine Informationen über euch.
Ja, aber wenn die schon drüber nachdenken, gehe ich mal davon aus, dass die Menschen dafür sind, zusammenziehen zu können und wollen auch. Also wenn die sich das beide schon überlegen. So. Die haben wahrscheinlich nur ein bisschen Angst, weil sie erst 6 Monate zusammen sind. Wird das klappen? Werden wir uns gut verstehen?
Ja.
Aber ich finde, das ist der beste Weg herauszufinden, ob es klappt.
Genau, ja.
Weil entweder zieht ihr jetzt nach 6 Monaten zusammen und seht, es klappt nicht. Oder ihr zieht in 5 Jahren oder in 3 Jahren erst zusammen und seht dann, es klappt nicht. Das ist ja, dann habt ihr irgendwie ein bisschen Zeit.
Also es könnte ja sogar sein, dass ihr jetzt noch mal 6 Monate wartet und dann nach einem Jahr Beziehung zusammenzieht und dass man sich dann nicht, sag mal, sicherer fühlt. Aber das Zusammenleben könnte halt dann trotzdem die Beziehung kaputt machen. Und ich sehe das wie du. Also es ist besser, das dann jetzt zu versuchen und dann zu wissen, ob Zusammenleben klappt. Ob man daran zusammenarbeiten kann, an den Problemen, die man dann vielleicht hat, als dass man jetzt noch mal 6 Monate wartet, weil die Beziehung dann fester ist. Aber dann zieht man zusammen und merkt, dass die völlig verschiedene Lebensweisen
haben. Dass man ganz andere Vorstellungen auch vom Zusammenleben hat.
Oder ja, genau.
Dass einem fällt dann erst auf, dass der Partner irgendwie super unordentlich ist auf so einem Level, wo man nicht mit leben kann. Oder, keine Ahnung, ganz andere Vorstellungen von Hausarbeitsaufteilung hat oder so.
Ich finde es so krass, wir sind ja erst nach Jahren zusammengezogen.
Ja, wir waren ungefähr 4 Jahre zusammen. Aber bei uns waren es ja auch nur die Umstände, weswegen wir erst nach 4 Jahren zusammengezogen
sind.
Also für andere sind 4 Jahre auch nicht erst so.
Ja, ja.
Vor allem, wir sind zusammengekommen, da war ich 17, du 18.
Also wir hätten nach einem halben Jahr,
waren wir auch irgendwie 22 oder so, als wir zusammengezogen
sind. Stimmt, ja. Nee, also ich finde, vom Alter ist es auf keinen Fall zu früh. Von der Beziehungsdauer. Wir hätten es gemacht, deswegen beantworte ich das mit Nein, dass das auf keinen Fall zu früh ist. Aber man muss sich da halt wirklich fragen, ja, ob man selber dazu bereit ist, mit einer anderen Person zusammen zu wohnen.
Ja.
Und wenn man das aber mit Ja beantworten kann, muss man sich dann halt auch bewusst sein, dass man dann vielleicht andere Seiten erlebt von der anderen Person, aber dass man daran ja auch arbeiten kann und vielleicht sollte, wenn man die Beziehung.
Ja, ich glaube nicht, dass ein Zusammenziehen eine Beziehung kaputt machen würde, die ohne das Zusammenziehen gut hält.
Nee, glaube ich auch
nicht. Und irgendwann später zieht man zusammen und dann klappt's gut irgendwie.
Ich glaube, das könnte aber dann mit Leuten, die ihr mit 18 zusammenzieht.
Genau, das wollte ich gerade sagen, nämlich außer wenn du zum Beispiel in deinem Leben noch irgendwie sowas erleben willst, wenn du dir vorgenommen hast, hey, ich bin jetzt 19 Jahre alt, ich würde gern noch in einer WG leben oder ich würde gern auch mal sehen, wie es ist, alleine zu wohnen. Sowas macht man sich dann natürlich so ein bisschen kaputt, wenn man direkt mit seinem Partner zusammenzieht, weil dann fragt man sich die ganze Zeit, fehlt mir das im Leben? Hätte ich das noch gebraucht, diese Zeit?
Ja, aber das ist auch, was ich meinte mit, man muss sich zunächst selbst darüber im Klaren werden, ob man mit jemandem zusammenziehen will.
Ja.
Und wenn das beide mit Ja beantworten, dann würde ich sagen, solange ihr keine 18 seid und noch nie alleine gelebt habt, habt ihr ja jetzt auf jeden Fall, dann würde ich sagen.
Man weiß noch nicht, manche ziehen ja auch erst dann bei den Eltern aus.
Ja, okay, das stimmt, ja. Ich war jetzt davon ausgegangen, weil ihr Studenten seid.
Ja, wenn beide Studenten sind, dann gehe ich eigentlich auch davon aus, dass die nach der Schule schon irgendwo anders mal waren.
Ja. Aber es kann auch selbst, also ihr könnt ja, man kann ja auch die Frage beantworten, will ich jemals allein wohnen, mit Nein, wenn man noch bei seinen Eltern gerade wohnt. Und dann zieht man das direkt mit seinem ersten Freund zusammen. Solange man sich da sicher ist in seiner eigenen Entscheidung, finde ich, wie gesagt, sind 22 Jahre und 6 Monate nicht die Hürde, solange man sich sicher ist.
Sie hat ja auch geschrieben, zufälligerweise, das kann ja sogar dann bedeuten, dass irgendwie vielleicht bei ihrem Partner, der hat in einer WG gewohnt, der WG-Partner ist jetzt ausgezogen und jetzt hat er die Wohnung alleine oder sie so.
Ja, die Idee hatte ich auch eben schon. Das wird ja also mit dem Zufall halt passen. Ja,
genau.
Ja. Nee, also.
Zieht zusammen.
Und dann berichtet uns. Das.
Berichtet uns.
Wir wünschen euch ganz viel Glück und ja, viel Spaß mit dem Zusammenzug.
Weil ihr das natürlich jetzt auch direkt umsetzt, weil wir euch gesagt haben, macht das.
Ja, nein. Ich gehe davon aus, wir sind das Gottes Wort.
Es hat bestimmt nur so ein letzter Schubs gefehlt.
Ja,
so.
Ich glaube auch. Das war schön. Schöne so kleine Nachricht so reingespielt. Ja, ne? Aber nächstes Mal, Leute, mehr Informationen. Wir müssen richtig über euer Leben lästern.
Wirklich, was studiert ihr? Wie oft habt ihr in der Woche Sex miteinander?
Das wird sich richtig
verändern.
Wie viele
Ex-Partner habt ihr?
Je nachdem, was ihr studiert, werden wir dann Nein sagen, dass ihr mit eurem Partner zusammenzieht.
Wenn sie Mathematik studiert und er Theologie.
Boah.
Geht jetzt nicht, ob das passt.
Er dürfte dann aber ja gar nicht.
Stimmt, dann müsst ihr... Ja, wenn er das studiert, ist, glaube ich, egal. Aber ich glaube, als Religionslehrer darfst du nicht.
Als Religionslehrer auf jeden Fall.
Was ist das für eine Regel, Alter?
Okay, Theologie heißt ja auch erstmal so Wissenschaft der Religion.
Ja.
Das ist ja in allgemeinen Theologie. Wahrscheinlich, wenn du katholische Theologie studierst, dann darfst du nicht mit deinem Partner zusammenziehen.
Aber das hatten wir an der Schule ja auch. Meine Englischlehrerin, die war auch Religionslehrerin und die musste dann heiraten und konnte dann erst...
Ich check das.
Meine Deutschlehrerin auch.
Ey, wir können jetzt einen perfekten Übergang machen zu den News, weil ich habe eine News von dem Zentralkomitee der Katholiken.
Okay,
ja,
ich bin gespannt.
Das ist eine unerwartete Wendung hier, dass wir so einen Übergang haben. Ich habe zwei News der Woche. Und ich fand die erste, ich habe heute sehr viel... ich sag mal, näherungsweise feministische Themen mitgebracht, weil die Katholiken mischen sich ins Frauenrecht diese Woche ein.
Okay.
Es ist wie folgt. Der Spiegel titelt: Katholiken warnen vor Aufweichung von Paragraph 218. Ich habe in Klammern dahinter extra geschrieben, was Paragraph 218 ist oder worum es dabei geht. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche vor der 12. Woche.
Mhm.
Jetzt war es so, die Ampelregierung, die aktuell unsere Bundesregierung stellt, hat gesagt, wir wollen gerne eine Kommission machen und wollen nochmal Paragraph 218 beleuchten.
Ja.
Weil Paragraph 218 stellt Schwangerschaftsabbrüche in erster Linie generell. Es gibt dann noch in den Paragraphen einzelne Punkte, die es aufweichen, sag ich mal. Aber generell stellt Paragraph 218 Schwangerschaftsabbrüche vor der 12. Woche unter Strafe.
Ja.
Und die Aufweichung, weil jetzt werden wahrscheinlich einige da sitzen, Abtreibungen sind in Deutschland doch erlaubt. Die Aufweichung ist, dass man eben diese Beratung haben muss.
Ja, ich finde es auch voll krass, dass das an erster Stelle eigentlich als verboten und illegal steht. So.
Ja, voll, voll.
Und dann gibt es so Außer
du hast die Beratung gemacht.
Genau, außer du machst das und das und das. So.
Ja, und unsere Ampelregierung, wie gesagt, es wurde aktuell nur eine Kommission erstellt. Das geht wohl, ich glaube, morgen kommt es in den Bundestag und wird besprochen oder so. Auf jeden Fall haben die eine Kommission erstellt. Die sollte das beleuchten. Vor allem, was ich jetzt auch nicht ganz richtig finde, sind in der Kommission wohl sehr viele Juristen. Also ich hätte mir vielleicht mehr Mediziner gewünscht sogar. An der Stelle.
Juristen auch wahrscheinlich absichtlich nicht gegendert.
Ich schätze, ein paar Frauen werden dabei sein.
Na, aber weiß man nicht so ganz.
Das war jetzt tatsächlich Zufall, aber es würde passen. Ne? Naja, auf jeden Fall, die Kommission hat sich jetzt aber beraten und gesagt, sie will dem Gesetzgeber erstmal überhaupt in die Hand geben, also der Ampelregierung, dass man das ja durchaus auflockern kann. Also sie sagen so, ja, wir fänden das jetzt nicht unbedingt kritisch, wenn das aufgelockert wird, und gibt das eben sozusagen, es ist so eine Art Beratung, diese Kommission.
Ja.
Die sagen so, ja, ihr könntet vielleicht. Die Kommission hat sogar sich für die Möglichkeit von späteren Abbrüchen, wie es in Amerika, glaube ich, zum Beispiel der Fall ist, oder in den Niederlanden, ich weiß es nicht ganz.
Ja, weiß ich nicht.
Ich möchte darüber auch nicht krass debattieren. Das war halt einfach nur, was die Kommission gesagt hat. Das ist noch nicht die Regierung, by the way. Nur um das schon mal festzuhalten.
Das sind nur so kleine Ideen.
Das sind so kleine Ideen, die von einem Expertenteam von Juristen, wie gesagt, besprochen wurden. So. Überhaupt aber auch mal eben, wenigstens den generellen Schwangerschaftsabbruch vor der 12. Woche straffrei stellen, finde ich, steht eigentlich außer Debatte.
Ja.
Sollte gemacht werden. Ja. Einfach fertig, aus. Jetzt kommen aber die Katholiken, weil das Zentralkomitee der Katholiken, das ist irgend so ein Verband von Katholiken, ich habe keine Ahnung, hat davon Wind bekommen. Und ich lese jetzt vor: Sie finden die Auswahl der Kommission nicht gut, vor allem juristische Experten. Vor allem juristische Experten
Ach so, ja. Das ist vor allem, ich lese doch nicht vor. Sie finden es schlimm, dass vor allem juristische Experten drin sind. Sie beschweren sich aber nicht, dass es keine Mediziner drin sind, sondern beschweren sich vor allem, dass es keine Ethikexperten gibt, da es vor allem um die Frage des Lebens geht. Ja, ich will jetzt hier keinen Ethiker, es gibt ja auch Studiengänge, die Ethik, glaube ich, heißen, irgendwie vors Schienbein treten oder so. Aber was das Zentralkomitee der
Katholiken... Heißt ja aber auch nicht, dass jeder Ethikexperte der Meinung ist, dass Schwangerschaftsabbrüche
illegal sein sollten.
Ja. Also
ja, ich will auch darauf hinaus, dass dieser Zentralverband der Katholiken vor allem gesagt hat, ja, ihr sollt unsere Ethikexperten bitte nehmen. Ja. Das kam nämlich auch hinterher raus, weil die laut eigener Aussage sagte das Zentralkomitee, dass ihre Expertise in diesem Bereich nicht angesehen würde. Also die wurmen sich da noch so ein bisschen rum, damit es nicht ganz so schlimm klingt und sagen, ja, sie hätten ja Expertise aus dem Beratungsgespräch in der ganzen Zeit. Aber dass sich die vor allem in unserem Land, wo angeblich Staat und Religion strikt getrennt werden, dass sich da meinen, die Katholiken irgendwie reinwürmen zu müssen mit ihrer Expertise von ethischen Ansätzen im Frauenrecht, weiß ich nicht. Also ganz schlimme Story fand ich das.
Ja, und da geht's immer jedes Mal darum, das Recht des kleinen, keine Ahnung, was das unter der 12. Woche ist.
Ja. Ja,
nicht mal ein Fötus, glaube ich, richtig?
Ich habe ja auch geschrieben.
Über die Rechte der Frau, der Mutter zu stellen.
Ja. Also ich habe ja auch aufgeschrieben, sie sehen nicht, dass Embryonen in der Frühphase kein Schutzrecht haben.
Ja, Embryo, ja. Das hat mir gerade gefehlt, das Wort. Ja, okay. Ja, genau.
Also wirklich, da in der 12. Woche, ja, du hast mir letztens ein Bild gezeigt, was das überhaupt ist.
So ein Video, ja, das war, die hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, sie hat es nachgestellt.
Ja, ja.
Und das war halt in so einer Flüssigkeit so ein paar, als hättest du so ein kleines Fetzen-Taschentuch da reingetan.
Ja,
so.
Wirklich. Und das wird jetzt aber geschützt und nicht die Rechte der Frauen oder überhaupt das Leben der Frauen.
Und jeder, der da in dieser Meinung ist, bei diesem
Katholikenverband,
die da meinen, sie haben was zu sagen, will die Rechte dieses Embryos schützen, aber sobald das Kind auf der Welt ist, da interessiert sich dann wieder niemand
dafür. Ja, ja.
Wenn das Kind dann abgegeben wird.
Nur wenn das Kind betet.
Ach so. Ja, stimmt.
Ja, keine Ahnung. Also wirklich, ich finde das Schlimmste an dem Ganzen ist dieses Besserwisserische, was dieses Zentralkomitee da sich von sich geht. Ja, gut, der Kopf des Zentralkomitees der Katholiken ist wohl eine Frau tatsächlich.
Was?
Mhm.
Oha.
Aber ich finde wirklich dieses, ja, wir haben so viel Expertise, ja, weil ihr euch da reingezwungen habt, dass es die Pflichtberatung überhaupt gibt, deswegen habt ihr die Expertise, weil ihr diese Pflichtberaterinnen stellt, die dann hinterher sagen, ja, aber denkt doch an das Leben des Kindes.
Vor allem wirklich, die einzige Regel, die es geben sollte, wenn du gegen Abtreibung bist, dann hab keine.
Ja.
So.
Ja, ganz genau.
Mit deinem eigenen Körper.
Es ist wirklich... Ja, es gibt dazu noch nichts Neues, weil wie gesagt, es ist nicht mal ein Gesetzesentwurf, dieses ganze Ding wird erstmal überhaupt demnächst noch besprochen. Aber da sieht man mal wieder, wie gut Staat, Gewalt und Religion getrennt sind, dass sich hier irgendein katholikischer Verband da reinwinden zu können. Ich habe noch eine andere News, die ist ein bisschen lustiger, würde ich sagen.
Schön.
Also wir haben ja alle mitbekommen, dass in Amerika die totale Sonnenfinsternis beobachtet werden konnte, glaube ich. Also ich glaube, das haben wir alle mitbekommen.
Ja, ich habe das mitbekommen.
Und jetzt kommt natürlich deutsche Newsseite, die Frankfurter Rundschau. Wahrscheinlich auch so gut wie jede andere. Aber was ist die erste Frage, was sich jeder Deutsche stellt? Ja, wann sehen wir das denn in Deutschland? Und ich habe das einmal mit reingenommen, ihr werdet es vielleicht auch schon gelesen haben. Die nächste vollständige Sonnenfinsternis in Deutschland können wir im September 2081 sehen.
Wow, vielleicht kriegen wir es mit.
Ja, ich finde es aber einfach so dumm, ne? Also erstmal wird sich das kein Schwein merken.
Ja.
Und das ist so eine irrelevante News, aber die wissen genau, das wird gesucht und dann kriegen die wieder Klicks auf ihre Seite.
Ja, aber Es ist ja auch interessant, einfach mal so random zu wissen, wann sowas passiert.
Ja, aber es ist irgendwie so dumm, weil wenn du das googeln willst, dann findest du bestimmt eine Wikipedia-Seite, wo das steht.
Das stimmt.
Und einfach, weil das gerade so ein Event war, was dann halt auf TikTok und Instagram irgendwie besprochen wurde, wissen die, wenn wir jetzt einen Artikel schreiben, dann wird der in jeden Newsfeed gespült.
So. Ich fand's noch viel lustiger, dieses TikTok, wo der Typ gezeigt hat, wie oft My Eyes Hurt gegoogelt wurde im Laufe der letzten Jahre und wie viele
Suchanfragen. Welche Bundesstaaten das waren.
Genau, welche Bundesstaaten und wie viele Suchanfragen das dann in nach dem Tag der Sonnenfinsternis hatte.
Ja, das war sehr lustig. Er hatte das auf Google Trends, glaube ich, eingegeben.
Ja.
Und da konnte man dann genau eine Linie, die von irgendwie Maine, das war der erste nördlichste Bundesstaat, wo das zu sehen war in Amerika, bis Texas ging. So eine Linie, dass die Leute My Eyes Hurt gegoogelt haben. Nach der Sonnenfinsternis. Also ich hätte jetzt noch ein Ranking sonst.
Wollen wir das? Ich habe gar nichts mehr. Also.
Okay, ja, dann. Ja, wir müssen das diese Woche machen, weil wir haben letzte Woche das andere gemacht.
Es gibt jetzt wieder eine Top 5, die ich ranken soll, genau. Obwohl ich das nicht mehr machen möchte eigentlich.
Ja, letzte Woche gab es ja polnische deftige Speisen.
Weißt du, was jetzt das Problem ist? Entweder machst du es wieder genauso, weil ich so denke, er macht es nicht nochmal genauso. Oder du machst genau das andere, damit ich mir jetzt alle meine ersten Plätze verbaue. Oder meine letzten Plätze. Nee, ich weiß gerade gar nicht, nach welcher Logik ich gehen soll. Umgekehrte Psychologie hier.
Ich ehrlich auch nicht. Also das ist hier dreifach
Psychologie des Florians oder was hast
der,
du?
Der Satz des Florians.
Der Satz des Florians hier.
Der Satz des Florians. Ich bin einfach Experte da drin. Also letzte Woche gab es polnische deftige Speisen, so Hauptspeisen. Und diese Woche gibt's Deserek.
Polnische Nachspeisen.
Nachspeisen und Süßspeisen, ja genau.
Ich weiß nicht mal, ob ich 5 polnische Süßspeisen kenne.
Die kennst du alle, aber einer ist ein bisschen gecheatet, muss ich sagen. Weil, also irgendwie ist es ein polnisches Ding, aber irgendwie ist es auch einfach nur, du wirst es gleich, wenn ich es anspreche, werde ich es erklären.
Ja.
Wir werden ja auch ein bisschen erklären, was das alles ist. Und ich will mal eben, also ich glaube, dass du in diesem Ranking, dass du vielleicht wirst du deinen Platz 2 aus Versehen auf 4 machen. Aber ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen willst hier.
Oh, verwirr mich doch jetzt nicht noch mehr. Jetzt denke ich ja noch mehr drüber nach, was ich hier falsch und richtig machen soll.
Pączki.
Pączki.
Pączki. Das sind übrigens fast das gleiche wie Berliner, aber polnische Pączki sind besser als Berliner.
Polnische Pączki sind das Beste, was es gibt. Glaube ich. Ich glaube, es kann jetzt nichts kommen, was mich ärgern wird, dass ich Pączki auf die 1 gepackt habe und das unbedingt darüber haben will. Deswegen packe ich die jetzt auf die 1.
Okay, dann mach Pączki auf 1.
Ja.
Ja, ist in Ordnung. Also, das ist dein Ranking. Ich habe als zweites, jetzt kommt ein bisschen auch ein kleiner Hack, aber das ist nicht der, den ich eben meinte. Ich habe Pierogi mit Erdbeer-Himbeerfüllung aufgeschrieben.
Oh.
Also wir hatten ja letzte Woche schon Pierogi.
Nein, die waren gar nicht im Ranking, Pierogi.
Ah ja, aber wir haben danach darüber gesprochen.
Ja, das sind Maultaschen.
Das sind Maultaschen. Und es gibt die halt sowohl mit deftiger Füllung, vor allem Sauerkraut und Fleisch. Und es gibt die aber auch mit so einer süßen Füllung und dann gibt es da ein bisschen Schmiertana-Sahne zu.
Genau. Da hatten wir mal eine richtig fette Phase, wo wir die bestimmt einmal die Woche gegessen haben.
Wo
wir hatten so Pierogi mit so einer Erdbeerfüllung, die waren so gekauft. Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Also wir haben die auch nirgendwo gefunden. Meine Mutter hat die immer gekauft irgendwo.
Ja, ja.
Die sind schon geil. Ich überlege halt auch gerade, was für Nachtische ich nicht mögen würde, weil ich bin ja voll der Nachtischmensch.
Das stimmt.
Ich pack die mal auf die 3.
Okay, auf die 3. Jetzt kommt das, was ich eben meinte. Ich habe auf Platz 3, oder in der Reihenfolge auf der 3. Gofre stehen.
Oh.
Und Gofre sind im Prinzip einfach nur Waffeln.
Aber schon Anders bisschen.
Ja, also ich
ja, kann... Ja, es kommt drauf an, wo du die isst, ganz ehrlich. Florian mag die nicht so...
Genau, deswegen bin ich jetzt... deswegen, ich habe es mit reingenommen, weil ich weiß, du findest, Gofre sind was anderes als Waffeln. Aber für mich sind Waffeln dann und Gofre komplett das Gleiche.
Ja.
Sorry, ich bin fast gestorben.
Ich liebe Waffeln. Waffeln sind einfach toll. Aber bestimmt kommt jetzt noch was Besseres, was auf die 2 so... Oder ist das das Ding, was du meinst, was ich auf die 4 packe? Oh, was gibt's denn noch so für geile polnische Süßspeisen? Nee, ich packe die auf die 2.
Auf die 2?
Ja.
Okay. Jetzt kommt Naleśniki.
Naleśniki
sind... Im Prinzip sind das Krebs.
Krebs? Oder so Pfannkuchen?
Da merke ich aber den Unterschied. Deswegen ist es ein bisschen was anderes als ein Krebs.
Ja, aber ich mag auch nur die, die meine Mama macht. Ach, wenn krass. Wir irgendwo Naleśniki kaufen würden, so in Polen, wo es auch Gofre gibt, da kaufe ich immer lieber Gofre. Und die von meiner Mama, die würde ich auf die 2 tun, aber alle anderen würde ich jetzt bei diesem Ranking auf die 4 dann tun.
Ja, okay, dann hast du da das Ranking, glaube ich, nahezu perfekt gemacht.
Oha.
Weil ich hätte auch gedacht... Ich habe eigentlich in meinem Leben auch nur die Naleśniki von deiner Mutter gegessen.
Meine Oma zum Beispiel macht nicht so gut Naleśniki. Die sind ein bisschen sehr fettig und dick.
Und ich hätte gedacht, dass du Naleśniki auf jeden Fall vor Gofre tun würdest. Aber weil ich halt die von deiner Mutter kenne und ich finde die halt auch. Ich fand es aber spannend, dass du Pierogi mit dieser Erdbeerfüllung so hoch gerankt hast. Das letzte, Chruschtschiki.
Chruschtschiki.
Das sind so ein bisschen so frittierte Kekse.
Oh ja, Kekse würde ich nicht sagen. So Teig halt.
Ja, ja, auf Webseiten, auf deutschen Webseiten, die dann das Rezept für Deutsche machen.
Die Kekse geschrieben.
Die schreiben so Weihnachtsgebäck, Weihnachtskekse. Ist sehr schwer zu beschreiben.
Ist es so trocken einfach?
Ist es sehr trocken, aber mit Puderzucker
dann gemacht? Dann kommt Puderzucker drauf und dann ist es ganz geil.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, dass ich von all diesen Dingen das auch wirklich auf die 5 tun würde. Ich mag die sehr gerne, aber alles andere ist besser.
Ja, dann war ich ja diese Woche sehr gnädig.
Dass du heute so gnädig war.
Guck mal, ich dachte so, okay, vielleicht kriege ich sie mit der 2 und der 4 verarscht. Ein bisschen, wenn wir das jetzt nach dem machen, wie deine Mutter die da dann macht, wäre es also, ja auch so.
Ich hätte sie auch mindestens über die Pierogi gemacht, ja. Aber
die Naleśniki übrigens.
Ja.
Ja. Aber also dann,
die von meiner Mama würde ich halt auf die 2 auf jeden Fall tun. Immer noch ein bisschen unter Ponsch gehen, weil ich die nicht so oft habe, weil wir vielleicht einmal im Jahr in Polen sind.
Das finde ich auch spannend. Ich hätte gedacht...
Weißt du, was du hättest reinmachen müssen?
Dieses Eis. Ja, habe ich gerade
dran gedacht. Oh mein Gott.
Aber ich wüsste nicht, wie das heißt. Lodde Śmietanowa?
Es gibt in Polen Soft-Eis, aber es gibt 2 verschiedene Arten von Soft-Eis. Es ist einmal so...
Ein ganz normales?
Ja, ich glaube, so Śmietanowa... Nee. Weiß ich nicht. Es gibt so ganz normales Softeis und dann gibt's noch so Świderki oder.
Ja, ich glaube.
Manchmal heißen die Wurskie. Lodde. Boah, weiß ich gerade nicht. Die sind so so richtig eingedreht. Also wie so ein Softeis machst du ja auch oft in die Höhe.
Lodde Świderki. Ja.
Ja, und das heißt auch so
hartes Eis.
Nee. Nee, so was mit diesem eingedreht mäßig so.
Ja.
Und die sind oft so richtig hoch. Und ja, ich kann die Konsistenz nicht beschreiben, aber irgendwie sind die so geil.
Es ist ein bisschen...
Das kommt auch aus einer Softeismaschine, aber es ist ganz anders
als ein Softeis. Ja, es ist ein bisschen, als hätte man den Geschmack von Softeis. Aber es ist so ein bisschen wie... Also du kannst mich jetzt gerne unterbrechen, aber ich finde, die Konsistenz ist ein bisschen wie das Äußere von einem, nicht Capri, von diesem Solero-Eis.
Wie das Äußere?
Ja, ich finde, es ist schon sehr hart irgendwie.
Also es gibt das halt in Vanille und Schoko meistens. Ich esse immer alles in Vanille oder Sahne-Geschmack. In Polen ist auch Sahne-Geschmack voll das Ding. Warum gibt es in Deutschland kein Sahne-Eis?
Das stimmt.
Das ist so komisch.
Das wirklich, da ist so geil Sahne-Eis. Im Supermarkt
gibt's nicht die Geschmacksrichtung Sahne. Warum nicht?
Danke, Deutschland.
Wirklich. Sahne-Eis ist das Beste.
Ja, ich habe auch gerade dran gedacht, das noch mit ins Ranking statt
Krušiki oder statt Gofre, weil Gofre einfach Waffeln sind.
Ja, das hat auch so Platz 2 oder so bekommen.
Vielleicht aber ich fand es auch spannend, dass du Ponschki so hoch bewertet hast, weil, also du hast schon recht, wir haben sie einfach nie, weil wir sie hier nicht haben können,
ja,
auf die Weise, wie es sie in Polen gibt. Aber ich hätte gedacht, dass du Naleśniki vielleicht doch noch mehr magst.
Also ja, aber von deiner Mutter. Ja, ich liebe die, aber ich habe die halt auch immer, wenn ich Bock drauf habe, wird halt meine auch Mama mir welche machen. Ja. Und Ponschki habe ich einfach nie.
Ponschki so geil. Also wenn ihr jemals in Polen seid.
Esta Berliner
Ponschki. Und wie wir letzte Woche gesagt haben, wenn ihr da irgendwie unterwegs seid, dann gönnt euch mal eine Sapiekanka. Das war's.
Das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns beiden frechen Mäusen hier.
Wir sind die frechsten Mäuse, die ihr kennt.
Lasst uns gerne eine Bewertung.
Lasst uns eine Bewertung da.
Und macht mal der Umfrage mit.
Macht mal der Umfrage mit. Schreibt uns auch gerne privat. Jemand hat gefragt, dann muss ich noch schnell drauf eingehen. Oh mein Gott. Hoffentlich hörst du das. Die Person hat geschrieben, ja, ihr sagt, man soll euch privat schreiben gerne. Aber wenn ich privat schreibe, dann steht da, ich muss eingeladen werden.
Ach so.
Angenommen werden. Wenn ihr uns schon mal geschrieben habt, dann, und wir haben das nicht angenommen, Instagram ist echt kacke geworden damit.
Ja, ihr könnt Menschen nur noch eine Nachricht schreiben, wenn ihr den auf eine Story schreibt.
Ja, genau.
So, das ist ganz blöd irgendwie.
Also man kann einmal eine Nachricht so schreiben, aber wenn du die als Creator oder wenn du da diesen Anfragensystem machst, nicht annimmst, dann kannst du dieser Person nie wieder schreiben, außer auf Stories.
Ja, oder wir nehmen die Nachricht an. Ich sollte mal mehr Nachrichten annehmen.
Ja, ich auch. Ich bin
da richtig schlecht drin. Aber wir lesen die auch. Wenn ihr uns geschrieben habt und da nicht gelesen steht, wir haben es meistens trotzdem gesehen.
Genau.
Ja, falls ihr wollt, dass wir über eure Probleme im Leben oder über irgendwas reden sollt, schreibt uns gerne.
Und wenn
schreibt uns auch auf irgendeine random Story.
Genau, wenn ihr nicht schreiben könnt, dann schreibt einfach auf eine random Story. Gerade bei Vanessa.
Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht.
Wir haben jetzt Urlaub.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.